So, willkommen zurück hier zur zweiten Stunde vom Lokalmagazin und wie gewohnt haben wir heute wieder einen Interviewgast bei uns. Heute haben wir hier einmal Thorsten Hans von der Tonmeisterei Tübingen. Genau, hallo Thorsten.
Hallo, grüß euch.
Ja, genau.
Vielleicht willst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen und nochmal ein bisschen genauer sagen, wer du bist und was du machst.
Genau.
Ja, voll gerne. Ich bin der Thorsten Hans. Ich bin Gitarrenbauer hier in Tübingen und bin da eigentlich auf einem relativ ungewöhnlichen Weg dazugekommen. Also ich habe Schreiner gelernt und habe auch ein bisschen studiert hier in Tübingen am Schloss oben, Kulturwissenschaft. Und dann habe ich ein bisschen nebenher für einen Restaurator gearbeitet und bin eigentlich so wieder ein bisschen ins Handwerk gekommen. Und als der sich verkleinern wollte, habe ich einen Teil der Werkstatt übernommen und war dann hinterm Bürgeramt zuerst. Da ist der Buchladen Quichotte und da dahinter gibt es noch so einen Teil dieser Werkstatt. Und da war ich dann eben drin, jetzt 10 Jahre. Und jetzt sind wir umgezogen zur Jakobskirche und haben einen schöne Räume bezogen mit schönem Schaufenster und so weiter. Bisschen mehr Sichtbarkeit, das merken wir auch. Und da bauen und reparieren und modifizieren wir Gitarren, also E-Gitarren und Akustikgitarren. Und ich habe noch einen Kollegen dazu geholt, der auch mit mir selbstständig ist jetzt. Und jetzt haben wir ein schönes Angebot. Und unter anderem machen wir auch die Tonmeisterin. Und das ist eine Gitarre, wo wir nochmal Gitarrenbau neu gedacht haben. Und soll ich ein bisschen ausführlicher werden?
Oder? Gerne, ja.
Ja. Ja, gerne.
Also das fängt mit einer ganz interessanten Wendung an. Ein Kunde kam zu mir und sagte, hättest du nicht Bock, nochmal Gitarrenbau neu zu denken? Und da habe ich gedacht, was kann man denn jetzt nochmal neu denken? Also das ist spannend, spannend. Und er ist Dozent für Erziehungswissenschaft und hat eben gesagt, lass uns doch nochmal Gitarrenbau, E-Gitarrenbau praktisch anders denken. Und zwar bis jetzt bauen ja Männer für Männer Gitarren. Und wenn man sich auf so einer Gitarrenshow, also auf einer Gitarrenmesse, früher war es Frankfurt, jetzt ist es Mannheim zum Beispiel, gibt es den großen Guitar Summit, wenn man sich da umschaut, ist eigentlich 95% Männer. Und haben wir gesagt, ja, das ist eine gute Idee, auch die Frauen damit einzubeziehen und gleichzuberechtigen und zu fragen, was ist denn da wichtig, weil es tatsächlich auch immer mehr tolle Gitarristinnen gibt. Also die gab es wahrscheinlich auch schon vorher, jetzt werden sie sichtbarer, auch durch Insta und ähnliche soziale Medien. Und dann kam eben Stefan Braun, der Kunde und jetzt guter Freund und Geschäftspartner, eben mit so einem Paket an Werten um die Ecke und meinte, guck mal so. Und dann habe ich gesagt, ja, das hört sich echt gut an. Und jetzt haben wir eben eine Gitarre designt, die jetzt nicht besonders ungewöhnlich aussieht. Man guckt jetzt nicht drauf und sagt, ah, das ist ja was ganz anderes. Aber wir haben eben darauf geachtet, dass sie ergonomisch sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet ist. Sie ist sehr leicht. Sie ist sehr an den richtigen Stellen richtig rund. Sie ist fair im Sinne von, dass wir versuchen, alle Materialien aus Deutschland zu beziehen, soweit es geht. Und dann kommen wir auch schon an die erste, sagen wir, Grenze. Wir haben versucht, auch einen sehr nachhaltigen und fairen Lack zu finden, aber das sieht alles sehr unsexy aus. Man kriegt dann solche Farben, die dann irgendwie nicht wirklich glänzen und auch nicht irgendwie diese Appearance haben, die wir da so brauchen. Und genau. Aber alles andere, Tonabnehmer sind aus Deutschland, Hardware ist aus Deutschland, die Hölzer sind aus Deutschland. Es sind zum Beispiel auch keine tropischen Hölzer mehr da drin und so weiter. Und genau, hatte ich alles. Ja, und wir haben eben mit Frauen und Männern so Workshops gemacht. Also wir haben Prototypen gebaut und haben dann wirklich mal Männer und Frauen Gitarren in die Hand gegeben und haben gesagt, wie findet ihr das? Was muss da jetzt noch besser, noch anders? Spricht euch das an, spricht euch das nicht an? Und hatten dann auch eine kleine Umfrage gemacht mit Hilfe der Uni Stuttgart. Stefan ist Prof und die Profs kennen sich so untereinander und haben einen guten Draht zu einer. Und dann hatten wir praktisch so eine kleine Umfrage gemacht, hat uns ein Seminar dann aus Stuttgart geholfen. Und da hat sich das alles nochmal so ein bisschen bestätigt, was wir auch so vorher in diesen Face-to-Face-Workshops rausgekriegt haben. Ja, und jetzt haben wir eine tolle Gitarre, sind gerade am Vermarkten. Und das Lustige ist eigentlich, dass wir viele Sachen, die wir so sagen wir mal, mehr in die feminine Richtung gedacht haben, wie zum Beispiel jetzt neue, eher femininere Farben, da reagieren jetzt plötzlich die Männer drauf und sagen, ja, wenn du mir eine baust, dann aber in der Farbe bitte.
Oh, tatsächlich,
ja?
Okay.
Genau, die gibt es in zwei Halsbreiten. Mhm. Und wir hatten jetzt eher gedacht, die schmalere Halsbreite für die Frauen. Und jetzt kommen natürlich die Männer wieder und sagen, ach, endlich mal eine Gitarre, der ist der Hals nicht so breit.
Wunderbar. Ah, also gibt es da auch Bedarf tatsächlich.
Ja, das muss ich aber auch sagen. Ich habe auch immer mal wieder versucht, vor allem bei akustischen, das ist mir aufgefallen, weil E-Gitarren sind, glaube ich, ja nochmal, je nachdem welche, aber vom Stil her oder vom Hals her ein bisschen dünner.
Ja.
Aber dass ich auch relativ kleine Hände habe, in Anführungszeichen, wenn ich eine normale Gitarre in der Hand halte, ich komme nicht an die E-Seite oben.
Mhm.
Und ja, dementsprechend habe ich es auch relativ schnell wieder aufgegeben. Ja, aber ja, deswegen, ich glaube, deswegen, wir hatten es, ich war nämlich letztens vor, ich glaube, 2 Wochen, 3 Wochen, ich weiß gar nicht mehr, auch bei euch im Laden kurz, weil ein Freund von mir, der macht einen Interrail und der wollte seine Gitarre mitnehmen, hatte da ein paar Fragen zum Case. Und da habe ich auch die Werkstatt gesehen und ich muss sagen, ich finde sie sehr schön. Also sie ist wirklich, um sie mal kurz zu beschreiben, ich glaube, man kommt rein, das ist ja direkt auf der Stirnseite praktisch der Jakobskirche, glaube ich. Ist es die Stirnseite?
Genau,
oder die
genau.
Rückseite, ja. Und man kommt rein und es ist eigentlich 2 Räume. Ne? Einmal der Verkaufsraum, der ist sehr offen und es hängen überall Gitarren rum. Also wie man es sich, glaube ich, in einem Gitarrenbauhaus, Werkstatt auch vorstellt. Aber es hat auch einen wunderschönen Charme. Und dein Kollege kam auch auf uns zu, hat uns eine tolle Beratung gegeben.
Ja.
Und,
der Philipp, ja.
Genau, der Philipp.
Ja.
Und deswegen, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und ich bin aber gespannt, wie sieht's denn aus? Wir hatten jetzt nämlich auch mal überlegt einzusteigen, wie das mit dem Gitarrendings allgemein aussieht, mit dem Gitarrenbau, weil man das jetzt ja auch nicht so oft sieht, aber das hast du ja dann auch schon erwähnt, wie du da drauf gekommen bist. Aber wie würdest du denn jetzt zum Beispiel einschätzen, dass in dem Beruf selbst als Gitarrenbauer, wie denn da die Geschlechter vertreten sind? Wahrscheinlich auch nicht anders als beim Spielen, oder?
Hab ich jetzt nicht ganz den Überblick. Entschuldigung. Was man vielleicht vorher nochmal sagen muss, ist, dass durch den Philipp, der hat es übrigens gelernt, ich habe es ja nicht gelernt, Philipp hat tatsächlich Zupfinstrumentenmacher gelernt in Mittenwald, da gibt es eine Schule und da kann man das Vollzeit lernen.
Ja.
E-Gitarrenbau kann man nicht lernen, also das ist so ein bisschen autodidaktisch, viele Ähnlichkeiten, aber trotzdem ist es wie, weiß ich nicht, fällt kein guter Vergleich ein. Es ist halt nochmal was anderes.
Ja,
das ist eine ganz andere Bauart und natürlich ist der Hals ähnlich, aber der ganze Rest halt völlig anders. Und in dem Bereich, der natürlich so in die Berufsausbildung reinfällt, da haben wir schon so ein Shift, da gibt es schon einige Frauen, würde ich sagen.
Ah.
Auch im Bereich Akustikgitarrenbau fallen mir einige Frauen ein, die auch echt oben mitspielen. Also zum Beispiel Linda Manser ist eine Akustikgitarrenbauerin, die für die Größen You Name It Gitarren gebaut hat.
Oh.
Also wirklich, wenn die nicht für Led Zeppelin eine Gitarre gebaut hat, also könnte gut sein. So das. Und dann fallen mir noch ein paar andere Kolleginnen ein, aus England zum Beispiel und so. Also da würde ich sagen, Akustikgitarrenbau ist nochmal so ein bisschen anders wie E-Gitarrenbau.
Mhm.
E-Gitarren ist tatsächlich noch so ein bisschen konservativer, wenn man es so nennen will, da gibt's, fällt mir jetzt spontan keine weibliche Kollegin ein.
Würdest du vielleicht auch sagen, dass es vielleicht auch mit den Musikrichtungen was zu tun hat?
Bitte, was mit denen?
Mit den Musikrichtungen, für die, je nachdem, welche Gitarren akustisch oder genutzt wird? Oder an den Feldern, die sich da so ergeben durch die Musikrichtungen?
Vielleicht, ja. Ja, womöglich. Also ich glaube, dass die E-Gitarre halt schon noch irgendwie von ihrer Energie her so ein bisschen anders konnotiert ist. Also das ist so eine, das führt auch mich zum nächsten spannenden Gedanken, der dann auch wieder mit dem, was wir so dachten, was Frauen wollen, aber dann am Ende dann eben ganz anders war, dass sozusagen die E-Gitarre nach wie vor immer noch dieses Ding ist von, das willst du dir umhängen und du willst abrocken und auch sexy sein und auch so diese gewisse Aggressivität, das ist, gib jemand eine E-Gitarre in die Hand und er macht Headbanged oder sowas. Yeah. Da macht keiner, stellt sich hin und sagt, oh, ich tue jetzt so, als würde ich jetzt was Liebliches machen. Oder, ne? Also es gibt, da steckt immer noch eine starke Konnotation drin. Und das hatten wir auch, dass wir eben gemerkt haben, Frauen wollen da kein verweichlichtes feminisiertes Objekt, sondern die wollen teilhaben an dem, an diesem Gitarren, an dieser Gitarrenkraft und an der Gitarren, an der E-Gitarrenenergie sozusagen. Ja. Ne? Und ich weiß nicht, ich kann jetzt ja keine Aussage darüber treffen, inwieweit das jetzt praktisch im Bau da jetzt das beeinflusst, aber das wäre zumindest mal eine Idee, dass, dass da eine andere Energie drin steckt. Die darf zumindest beim Bauen von den Frauen nicht so in Betracht gezogen wird oder sowas. Ne?
Genau. Du hattest ja auch eben noch erwähnt, dass auch zu den, mit den das, was Frauen eigentlich wollen. Warum genau geht's da? Also so optisch jetzt, farbenmäßig. Du hast jetzt oft erwähnt, dass es so Sachen gibt, aber was genau ist es dann?
Also ich glaube, die, wie ich schon sagte, die Frauen wollen jetzt dann nicht, dass wir das Rad für sie neu erfinden. Also so in der Appearance und in dem, in der Anmutung soll es schon noch eine E-Gitarre sein. Okay. Und da wird auch viel, also wir verkaufen jetzt noch nicht Unmengen, das ist der Punkt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie 10 Gitarren für Frauen gemacht haben, die jetzt so und so aussehen. Yeah. Sondern was wir eben merken, ist, dass die Frauen, die wir, denen wir Gitarren gebaut haben, dass die so ein bisschen gerne speziellere Farbe wollen, die man vielleicht aus Männersicht auch ein bisschen femininer nennen könnte, aber das sind immer Farben, wo ich auch sage, oh Mann, das fände ich jetzt aber auch cool. Also es, ich würde sie eher so als modern oder neu bezeichnen, die Farbe. Vielleicht einfach nicht mehr ganz klassisch, aber jetzt nicht unbedingt feminin.
Okay,
so, und aus meiner Sicht. Aber das ist ja auch immer eine Generationsfrage, wie da die Sicht aussieht. Ne?
Eben,
also von daher, spannend, dass die Frauen da jetzt nicht wollen, dass wir ihnen extra eine Gitarre machen.
Ja.
Also gerne ergonomisch passend und natürlich gut zu spielen und auch angepasst und so, aber halt jetzt nicht irgendwie, ja nicht irgendwie, es gab mal eine Firma, die hatte eine pinke eine pinke Gitarre rausgebracht. Aha. Und die war echt ein Griff ins Klo.
Also. Ja.
Die war irgendwie eine Ironie von sich selbst.
Genau,
dann am Ende.
Das wollte ich gerade sagen, das ist so ein bisschen sehr so stereotypisch.
Oder nach Pink Tags auch so ein bisschen.
Ah, Entschuldigung. das wollte ich gerade auch sagen, das klingt so ein bisschen, ja, nach sehr so nach stereotypisch gedacht, so, oh, wir wollen was für Frauen machen, einfach genau dasselbe in rosa. Ja, aber das ist es ja eigentlich nicht so, was es sein sollte, weil schließlich sind die, ich sage jetzt mal, normalen Gitarren eben auch normal gecodet. So, da gibt's kein extra Ding dazu, so. Deswegen finde ich auch die Idee davon, so diese Gender neutralen Instrumente zu bauen, ein viel besserer Ansatz, weil das dann quasi einfach für alle gemacht ist und nicht explizit für Frauen, so als ob man für Frauen immer so ein Sonderding bräuchte. Und ja, finde ich
auch einfach, Entschuldigung.
Nee, finde ich die Idee toll, also ja.
Ist auch einfach viel inkludierender, finde ich. Vor allem eben genau finde ich auch, dass man allgemein nicht nur bei Gitarren, sondern bei vielen anderen auch, sondern auch ein bisschen einfach von diesen sowieso binären, aber auch einfach von diesem Labeln allgemein wegkommt. So, ich meine, klar, ein paar Randgrenzen braucht man natürlich, in Anführungszeichen, oder Randbedingungen. Aber so im Großen und Ganzen, finde ich, kann man das Labeln weglassen und einfach die Gitarre, jetzt als Beispiel, die Gitarre nehmen, die passt.
Die Gitarre,
zum Beispiel.
Gitarre nennen, genau.
Eben, ob das jetzt eine Männer- oder Frauengitarre ist, in dem Sinne, ist
genau.
Einfach eine Gitarre.
Eine Ergo-Gitarre, ergonomische Gitarre.
Ja,
genau.
Ja.
Aber richtig cool. Ja, genau, das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, ob diese Person, dieser Kunde, mit dem du zum ersten Mal diese Idee ausgebrütet hast, ob der vielleicht auch inspiriert war von irgendwas anderem, was es schon mal so in dem Rahmen gegeben hat, so in Richtung, ja, lass das mal den Markt revolutionieren oder sowas in der Richtung. Aber gab es sonst noch irgendwas in, also irgendwas in der Richtung, außer jetzt die pinken Gitarren, diese Idee? Oder ist es wirklich das erste Mal, dass jemand sich denkt, lass das Ganze mal einfach umdenken komplett.
Also grundsätzlich kann man sagen, der E-Gitarrenmarkt ist unglaublich konservativ.
Ja?
Ja.
Hm.
Was jetzt kommt, ist, dass tatsächlich die Leute, die das jetzt getragen haben, werden jetzt alt.
Ja.
Und was man jetzt auch sieht, ist, dass ganz viele Vintage-Gitarren, alte Gitarren, also wir reden ja praktisch davon, die Entstehung der E-Gitarre findet so in den 50er, 60er Jahren statt.
Mhm.
Da entstehen auch Gitarren, die heute relativ wertvoll sind. Also wir reden von einer Les Paul aus den 50er, 60ern, reden wir von 20.000 bis 80.000 Euro.
Wow.
Je nach Zustand, Gesuchtheit, Markt und so weiter.
Mhm.
Wir reden bei einer Strat von 10.000 bis 20.000. Aber was man jetzt eben auch sieht, ist, dass praktisch diese Gitarren, die jetzt ein bisschen später gebaut wurden, so in den 70ern, die verlieren jetzt gerade an Wert, weil gerade ältere Menschen diese Gitarren jetzt abstoßen. Die haben sie damals gekauft und jetzt werden die echt relativ häufig angeboten. Ich glaube, dieses Jahr habe ich jetzt 3 70er Les Pauls angeboten bekommen und,
wow,
die Preise fallen gerade. Mhm. Ne? Aber was ich raus will, ist, ich glaube, das sind die Menschen, die natürlich jetzt auch, also ohne die jetzt in irgendeiner Form zu kritisieren, aber das ist eine Generation, die dieses sehr relativ konservative Bild,
ja,
das ist eine gute E-Gitarre und alles, was damit einhergeht und die ganze Kultur, die da dran hängt, das wird jetzt aussterben und da wird sich jetzt, werden wir mal schauen, was da jetzt passiert. Da bin ich sehr gespannt, ob das jetzt von jungen Menschen weiter aufgenommen und weitergeführt wird oder ob da jetzt tatsächlich ein echter Shift passiert. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, Entschuldigung.
Ja, also ob es schon mal sowas in der Richtung quasi gab, also ob es schon mal die Idee gab, lass das Ganze nochmal umdenken oder ob dieser Kontakt, den du jetzt mit diesem Kunden hattest, was das erste Mal war, dass man sich gedacht hat, wir versuchen jetzt wirklich mal den Markt zu revolutionieren sozusagen.
Ja, genau, und dann sagte ich, es ist sehr konservativ und in der Form fällt mir jetzt nichts ein, was jetzt sozusagen dieses Ding aufnimmt von lass uns was dagegen tun, dass Männer für Männer E-Gitarren bauen. Es gab natürlich immer wieder technische Versuche, Gitarren aus anderen Materialien zu bauen, sie besonders leicht zu machen, komplett aus Carbon zum Beispiel. Dann gab es und gibt es Versuche, eben da andere Materialien reinzubringen. Die Technik wurde ein bisschen besser. Aber nach wie vor sind wir auf dem Stand, den technischen Stand der 50er Jahre.
Krass, okay.
Ganz, ganz klar. Ne?
Wow.
Tonabnehmer, die Bridges, die...
Ja,
also gut, Mechaniken sind ein bisschen besser geworden, aber das sind alles nur so ganz latente Sachen.
Das finde ich interessant auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es also mitunter wahrscheinlich so lange niemanden gab, der darüber so nachgedacht hat, weil sich Leute wahrscheinlich auch dachten, es gibt diesen Bedarf gar nicht. Wenn man wenige Frauen sieht, die E-Gitarren spielt, dann denkt man sich, das ist auch einfach nicht so ein Frauending und dann muss man auch gar nicht darüber nachdenken, das irgendwie abzuändern. Aber ich glaube, das ist sowas, das ist so ein bisschen unsichtbar für Leute, wenn man nicht gerade selber zufällig eine Frau in dem Feld ist. Also ich kann mir das, gerade fällt mir dieses Beispiel ein mit den Sicherheitssitzgurten bei Autos, dass man quasi eine höhere Rate hat an Frauen, die bei Carcrashs sterben, weil die Sitzgurte nicht optimiert sind für Frauen oder Personen mit Brüsten. Und das ist auch sowas, daran denkt man, glaube ich, gar nicht, bis man das nicht mal so vor Augen vorgeführt bekommt quasi.
Ich glaube, es ist ja leider bei relativ vielen Themen, wir haben es ja jetzt letztens auch mit der Frauen-WM gehabt, EM, ich weiß gar nicht, EM oder
es EM. Es war die EM, glaube ich, ja.
Einmal das, oder es ist ja in vielen, vielen Bereichen einfach so, dass Frauen einmal der Zugang verwehrt wird oder zumindest super erschwert wird, dann die Sichtbarkeit entzogen und dadurch folgt natürlich so ein bisschen teufelskreismäßig dann der Trugschluss, dass sie ja eh keinen Bock drauf oder kein Interesse daran haben oder es vielleicht im schlimmsten, für das Patriarchat besten Fall, gar nicht in der Lage dazu sind, sowas zu machen.
Ja.
Und deswegen, wir brauchen mehr davon auf jeden Fall.
Ja, ich finde auch eine coole Idee, da in die Richtung ein bisschen umzudenken und den Markt ja auch zu erweitern. Ich meine, wenn es, wie du gesagt hast, schon seit langer Zeit da nicht mehr wirklich viele Updates gab, viel Neues gab und jetzt quasi auch mit dieser ersten Generation der ersten Gitarrenmacher da auch so ein bisschen was ausstirbt, da wird wahrscheinlich schon sich eine neue Nische finden, auch an interessierten Leuten. Also ich kann mir das zumindest so vorstellen.
Das hoffen wir jetzt mal. Es ist natürlich immer schwierig, also der Realitätscheck ist halt immer der Markt am Ende, ne? Was also auch für mich als kleinen Gitarrenbauer ist es halt wichtig, wer kommt am Ende durch meine Tür und sagt, ich gebe dir da ordentlich, es ist schon nicht wenig Geld, wir wollen für die Gitarre halt 3.900 Euro und es ist, es ist nicht wenig Geld, es ist für eine Gitarre, die halt hier hergestellt wird, dann auch wiederum nicht viel.
Ja.
Dafür Kunden zu finden ist schwierig und dafür dann eben auch noch die Hälfte Frauen als Kunden zu gewinnen, ist noch viel schwieriger.
Mhm.
Also das heißt, da sozusagen in die Richtung zu gehen und Werbung zu machen und Marketing und ein Produkt dafür zu entwickeln, ist das eine, aber am Ende muss es sich halt im Markt bestätigen und funktionieren. Und das ist schon, da merken wir einfach, dass es da relativ wenig Frauen gibt, ne, ja. die da, also kommt alle vorbei, schaut sie euch an.
Ja, ich glaub, total.
Vor allem, ich bin, also ich persönlich bewege mich so musikalisch ein bisschen im Metal-Bereich.
Ja.
Dementsprechend habe ich, was E-Gitarren angeht, jetzt Social-Media-Content-mäßig ein bisschen mehr vielleicht als der Durchschnitt. und ich muss sagen, meine For You-Page, die besteht fast aus nur Frauen, die Gitarre spielen.
Ja.
Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es vor allem im internationalen Raum vielleicht, also wenn, mit genug Werbung natürlich, dass es aber vor allem im internationalen Raum das theoretisch schon echt gut ankommen könnte.
Hm. Ich glaube auch im überregionalen Eben. Raum, so wenn wir jetzt auch mal außerhalb von Tübingen denken, nicht, dass es nicht genug Tübingerinnen und Tübinger gäbe, die gerne Musik machen wollen, aber ich glaube auch sonst, also dass man da auf jeden Fall auch genug Kundschaft anlocken kann. Ich denke schon, dass es da Bedarf gibt. Also ich bin zwar selber auch nicht so in der Metal-Szene unterwegs oder so, aber ich merke auch, dass es immer mehr Frauenbands gibt, immer mehr Leute, die quasi auch Interesse haben, das zu sehen. Und ich glaube schon, dass wir vielleicht gerade auch so dabei sind, so einen generationalen Sprung zu machen in die Moderne quasi. Und ja, es birgt natürlich dann aber auch ein gewisses Risiko, wenn man gerade erst so in dieser Findungsphase ist, wo man noch gar nicht weiß, wie viele Leute werden sich dafür interessieren, wie viele nicht.
Ja, also wir sind auf jeden Fall bereit dafür.
Richtig
für
cool.
Für den Ansturm.
Ja,
auf jeden Fall.
Genau, ich würde sagen, wir könnten an der Stelle auch schon unsere erste kleine Musikpause einlegen. Wir hatten hier jetzt heute uns darauf fokussiert, Leute, die selber auch Gitarre spielen, gitarrenspielende Musik quasi mit reinzupacken in unsere Playlist. Und wir haben hier jetzt One von Metallica. Also nicht, dass es jetzt nicht jemanden gäbe, der die Band nicht kennt, aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen oder zu dem Song oder vielleicht auch zu der Gitarre, falls du erkennen kannst, welche Art der Gitarre hier gespielt wird.
Oh, das ist glaube ich eher schwierig. Mit Metallica kenne ich mich tatsächlich auch nicht so aus. Ich habe es gewählt, einfach weil es halt wirklich einen sicher wichtigen Pfeiler der Rock- und Metal-Musik zeigt.
Mhm.
Metallica mit ihrer Musik und ihrem großen Einfluss, die ja auch das so ein bisschen revolutioniert haben.
Mhm.
Die Riffschmiede, glaube ich, hier, ne? kennt jeder. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen.
Okay, super. Ja. Dann hören wir doch mal in den Klassiker rein. So, damit sind wir auch schon wieder zurück im Studio. Wir sind hier immer noch im Interview mit Thorsten Hans von der Tonmeisterei Tübingen.
Ja.
Und sind im Gespräch zu den gendergerechten Instrumenten. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, wie man auf diese Idee quasi gekommen ist, wie wir so ein bisschen, ja, auch über den Markt geredet haben und wie da quasi der Bedarf aussieht. Genau, jetzt wäre meine Frage gewesen, ich weiß nicht genau, wann ihr die rausgebracht habt, die gendergerechte Gitarre quasi, wie lange das her ist, aber vielleicht kannst du uns schon so ein bisschen davon erzählen, wie so die ersten Eindrücke und Reaktionen von den Kundinnen und Kunden waren?
Oh, da muss ich jetzt mal kurz überlegen, weil sowas dauert relativ lange und wir haben ja noch sozusagen unser Tagesgeschäft, von daher, das ist jetzt auch schon wieder 2-3 Jahre her.
Oh, wow, okay.
Ja, dass wir das, also die Idee ist, glaube ich, noch ein Stückchen länger her. Die Workshops hatten wir noch in der alten Werkstatt gemacht. Wir sind letztes Jahr umgezogen bei der Jakobskirche. Also das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr ganz genau beziffern.
Mhm. Und wie sieht's aus mit den Kundinnen und Kunden? Was waren da so die Reaktionen, als die quasi gesehen haben, dass das jetzt auch so ein Ding ist bei euch, dass das mitbeworben wird?
Also ganz unterschiedlich. Die Sache ist erstmal die, es ist erstmal ein bisschen ernüchternd natürlich, egal was du machst und egal wie geil dein Produkt ist, du musst es halt immer bewerben und keiner kommt und sagt irgendwie, oh ja, da bringe ich mal 10 Freunde mit und dann, sondern es ist erstmal so ein bisschen, okay.
Ja.
Da kräht man erstmal keinen Hahn danach.
Okay.
Und dann hatten wir relativ viel Insta-Werbung gemacht und wir haben ein Gender-Sternchen im Namen auf der Kopfplatte.
Mhm.
Und da haben wir nochmal ordentlich Gegenwind gekriegt.
Okay.
Also viele haben sich gestört am Gender-Sternchen und gingen hin bis zu leichten Drohungen.
Oh
je.
Yeah.
Und auch echt unschöne Sachen, so Andeutungen irgendwie von irgendwelchen Kampfpanzernamen und
also
es war wirklich nicht schön mehr.
Oh yeah.
Und es war wirklich auch irgendwie so ein bisschen verstörend, du kommst und machst sowas und dann ist so ein bisschen irgendwie, Moment, also also man fragt sich dann auch immer so ein bisschen, warum Leute Energie in was reinstecken, um dir zu zeigen, dass sie irgendwas nicht mögen.
Ja.
Also ich meine, ich gehe auch in keinen Laden und sage einfach, das, was ihr macht, das mag ich nicht.
Ja. Ich gehe auch nicht in die Oper und meckere dann rum, dass mir Operngesang nicht fällt.
Ja, genau. Ja, genau.
Also es ist echt so ein bisschen widersinnig, aber anscheinend ist es ja auch sehr aufgeladen und da scheint dann noch mehr dahinter zu stecken. Natürlich.
Ja, ich glaube, das hat auch viel mit dem Rechtsruck zu tun.
Und gerade in sozialen Medien.
Eben.
Ja.
Aber jetzt bin ich gespannt, also wo genau war dann das Gender-Sternchen überhaupt platziert? Also was war denn der Titel von dem Instrument oder von der Kampagne, wo da ein Gender-Sternchen reingepackt wurde?
Genau, also die Marke heißt Tonmeister Guitars.
Genau.
Und die Gitarre heißt die Tonmeisterin.
Ah.
Und eben auf dem IN war halt dieses Gender-Sternchen drauf. Und das ist eben als Logo auf der Kopfplatte, prangt das groß.
Ah, alles klar, okay. Ja. Das ist krass, wenn man darüber nachdenkt, wie klein diese Sachen eigentlich sind, über die so viel diskutiert dann wird, also online vor allem auch.
Ja.
Also es gab also Backlash zu diese Art und Weise, wie die Kampagne beworben habt. Ich glaube, das hast du schon so ein bisschen erwähnt, dass es Backlash irgendwie auch von beiden Seiten so ein Stück weit gab, gerade dabei, also wie ging es dann weiter denn damit, mit dem ganzen Thema? Also wie habt ihr denn darauf reagiert, auf diese erste so, auch so negativen Erfahrungen auf Social Media?
Also wir haben natürlich dann versucht, irgendwie konstruktiv so ein bisschen gegen zu argumentieren. Irgendwann merkst du dann auch, das ist einfach zu viel. Du kannst nicht jedem irgendwie antworten und dann versuchst du irgendwie schlau zu sein und versuchst irgendwie das dann vielleicht auch zu ignorieren. Und dann fingen wir an, auch so ein bisschen Kommentare zu löschen, weil es war jetzt nicht unglaublich viel und ständig. Also so darf man sich das jetzt auch nicht vorstellen. Aber sozusagen, es ist einfach so viel negative Energie, wo du denkst, dann möchte ich mich jetzt auch schlussendlich nicht damit beschäftigen. Ich habe echt Besseres zu tun, vor allem Positiveres.
Auf jeden Fall.
Und dann haben wir auch so ein bisschen angefangen zu löschen, glaube ich. Einfach nur, um zu sagen, es ist einfach jetzt nichts, was hier irgendwas verloren hat. Also das ist jetzt weder konstruktiv, noch ist es
eben.
Und schon tausendmal gehört einfach. Ne? Ja, also es ist ja nicht so, dass es jetzt unterrepräsentiert wäre hier auf unserem Kanal.
Ja.
Und was haben wir dann gemacht? Genau, dann, also es war einfach oft so, dass Leute gesagt haben, tolle Gitarre, tolle Idee, also auch mit nachhaltig und mit wie sie aussieht und ergonomisch und all das, aber da ist ein Gender-Sternchen drauf, würde ich mir nie kaufen.
Das ist wild. Also sich daran so aufzuhängen.
Ja, also wie wir es ja auch schon irgendwie so ein bisschen besprochen hatten, ich verstehe das auch irgendwie, das ist auch deren Recht, grundsätzlich zu sagen, ich mag das nicht und deswegen kaufe ich das ganze Ding nicht.
Ja.
Und ich fand diese Negativität und diese Aggressivität, mich der auszusetzen und auch die Marke der Sache auszusetzen und so, fand ich schlussendlich einfach nicht den richtigen Weg. Und obwohl wir eben uns auch so stark für die queere Sache eben mit diesem aufgeladenen Sternchen da ja stark gemacht haben, war es der Queer-Community dann auch nicht konsequent genug.
Okay.
Also es gab jetzt da keine echten aggressiven Stimmen oder sowas, also ich möchte da niemandem Unrecht tun, aber es gab dann schon so ein bisschen das, ja gut, man könnte das noch stärker vertreten und so. Und dann habe ich auch gedacht, nee, das ist jetzt nicht, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht so meine zentrale Aufgabe, zumal ich jetzt da auch absolut für Gleichberechtigung stehe. Ich halte es für einen demokratischen Grundwert, aber ganz unaufgeregt und eben, ich habe da keine besondere Beziehung dazu zum queeren Bereich. Ich finde es völlig in Ordnung und völlig richtig und stehe da auch für die Werte.
Ja.
Aber ich sehe mich da jetzt nicht als die Speerspitze der ganzen Sache und habe mir dann eben für mich gesagt, ich möchte eigentlich dieses Gender-Sternchen aufgrund dessen, dass da so viel Hass und Negativität und so viel Aufgeladenheit dranhängt, und es keinem, also nicht der Marke gut tut, mir nicht gut tut, das möchte ich weghaben. Wer das haben möchte, wer das dann an der Gitarre haben möchte, für den machen wir das gern, aber das kommt jetzt nicht mehr so präsent da vorne drauf.
Ja, aber es ist eigentlich eine gute Lösung, würde ich sagen. Also so kann jeder für sich ja selber entscheiden, ob man das haben möchte oder nicht. Dann kann man auch nicht dieses seltsame Argument von wegen, da wird irgendwem was aufgezwungen mehr bringen, weil das ist ja dann auch nicht mehr so der Fall.
Genau.
Und solange man dann halt, sagt so, das ist optional, dann sollten ja eigentlich alle zufrieden sein. Sollte man meinen zumindest.
Genau. Und ich finde es viel schöner, zu sagen, jemand, ein älterer Herr, der jetzt vielleicht, sagen wir mal, eher nicht diesem, also keinen Kontakt mit dem queeren Spektrum hat, so ein bisschen der Sache so fremd ist, der spielt vielleicht unsere Gitarre und dann sage ich zu ihm, schau mal, hier gibt es eine Künstlerin von uns, die Lynn aus Berlin, die ist queer und macht, steht da auch, ist Aktivistin und so, hör mal ihre Musik an und dann findet er die Musik vielleicht geil und findet dann irgendwie, ach,
einen Zugang
und ja, sagt dann, oh, jetzt höre ich da plötzlich von einer Aktivistin Musik und das ist ja ganz großartig,
ja,
wie auch immer. Und so eine Begegnung oder so einen Zugang fände ich halt viel cooler, wie jetzt irgendwie da was rauszuhalten und dann einen richtigen Hate dafür zu kriegen und dann erstmal wieder abschwächen zu müssen und zu diskutieren und zu machen.
Ich glaube auch, dass das einfach eine Menge Arbeit erfordert, die auch einfach nicht kommen sollte von jedem kleinen Laden aus Tübingen. Also so, das ist auch nicht wirklich das Zielführende daran, finde ich. Ich finde es auch seltsam zu sagen, also man kann natürlich immer Kritik äußern, aber gerade wenn man eigentlich was machen möchte, wenn dann die eigenen, was eigentlich Befürworter sein sollten, anfangen dich zu kritisieren, dann fühlt man sich natürlich auch so, als ob man da doch niemandem entgegenkommen könnte. Und dann kann ich auch total verstehen, wenn man sich dann doch ja dagegen entscheidet, das weiterhin so zu machen. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es einfach bei beiden Seiten eine sehr laute Minderheit ist, die sich darüber aufregt und dass halt gerade auf der Social Media Plattform einfach zu vielen Leuten eine Stimme gegeben wird, nämlich jedem. Also ist unvermeidbar, dass es ein paar seltsame Personen geben wird, die sich da einfach zu sehr in diesen Diskurs drin verlieren.
Ja. Buhrufe sind sowieso auch immer lauter als Applaus.
Das darf
man auch nicht vergessen. Deswegen, und wie gesagt, ich wollte es auch vorhin die ganze Zeit schon sagen, so, wenn man sich mit irgendwas auch nur ansatzweise politischem ins Internet begibt, dann dauert es meistens nicht lange. Also ich kenne es ja auch von mir selbst, so, du musst nur einmal irgendwie das falsche Video geliked haben und du wirst zerrissen in der Luft. So von beiden Seiten teilweise. Also jetzt schon eher von, würde ich sagen, von der konservativen Seite natürlich und auch wegen viel banaleren Sachen. Aber wenn du dann eben nicht zu 100% die massive Haltung warst und ich glaube, das vergessen viele auch wirklich so aktivistisch unterwegs zu sein und seine Haltung so zu wahren, ist, glaube ich, teilweise, je nachdem, vielleicht auch ein Privileg, ich weiß es nicht. Also ich meine mit Privileg nicht, ich meine Bildungsprivileg einfach damit, so, weil das auch viel mit Bildung zu tun hat einfach.
Ja, man kann ja nicht allem und jedem gegenüber immer gleichermaßen aware sein. Und gerade wenn man jemanden für sich gewinnen möchte oder quasi jemanden aufklären möchte, was ein bestimmtes Thema betrifft, dann sollte man ja eigentlich open-minded sein und geduldig mit jemandem sein. Und das ist halt nicht die Art Diskurs, die gerade im Internet stattfindet.
Genau.
Deswegen, kann ich das total verstehen, sich dann auch dagegen entschieden zu haben. Aber genau. Ich glaube trotzdem, dass die Mehrheit der Leute wahrscheinlich nach wie vor dem ganzen Thema gegenüber neutral sind und die Idee von der Gitarre, wie du gesagt hast, ja bestimmt auch einfach cool finden. Also vielleicht kauft es dann auch nicht einfach so jeder, aber alleine sich da so hinstellen zu können und zu sagen, die ist zum Beispiel auch nachhaltig und regional, das sind auch Dinge, die nicht jeder Gitarrenladen von sich sagen kann, nehme ich an.
Absolut. Also die Gitarre an sich kommt gut an, auch in ihrer Formsprache, in ihrer Appearance haben wir, glaube ich, sind wir auch sehr zufrieden damit. Also das ist eine Mischung aus einer Vintage angehauchten Gitarre, die aber viel mitbringt, was Sinn macht. Und für mich ist immer das Wichtigste und am Ende auch die Schwierigkeit des Verkaufs, ne? Wenn sich Leute damit hinsetzen und sie anfassen und dann sagen die, oh, okay, der Hals, da fühlt man sich ja wie sofort daheim und ach, die liegt gut am Körper und ach, die ist leicht und es ist natürlich was du nur hinkriegst, wenn jemand die Gitarre wirklich in die Hand nimmt. Und das müssen wir jetzt über die Werbung transportieren.
Ja.
Möglichst, ne?
Klar.
Aber das ist was, wo wir schon kleine Erfolge feiern und wo wir auch sehen, das macht Sinn. Und ich persönlich habe auch so ein bisschen den Anspruch, ich hoffe, dass der sich noch erfüllt, dass dieses Instrument, die Tonmeisterin ist so durchdacht und so austrainiert, sage ich immer, ne? Also praktisch auch Teile ausgetauscht und mal was anderes ausprobiert und so, dass ich sagen würde, so ist sie wie aus einem Guss, ne? Also wie wenn du dir eine Geige kaufst, da sagst du ja auch nicht, da mache ich jetzt aber nochmal einen anderen Steg drauf und einen anderen, das, also tausche ich Teile aus, sondern die Gitarre ist so ein bisschen so gedacht wie, die ist schon so richtig, da brauchst du nichts mehr dran machen, ne? Also die ist ein vollständiges Gegenüber für deine Kunst. Weißt du, wie ich meine? Also weil eine Gitarre natürlich auch, E-Gitarre vor allem, ja immer so ein bisschen mitbringt. Da tausche ich mal was aus, mal andere Tonabnehmer, mal das, mal das, mal das. Ne? Hab nichts dagegen, wenn es jemand am Ende dann schlussendlich dann vielleicht doch tut. Mhm. Aber zumindest gedacht ist sie von mir so, dass sie vollständig und eine eigene Persönlichkeit ist.
Ja. Krass, okay. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es Gitarrentuning so gibt, wie andere Leute vielleicht Motorräder oder Autos aufmotzen.
Absolut.
Würden. Ja?
Das ist okay. Ein großer Teil unserer Arbeit. Ah. Also Gitarrenmodifikation, tonal, über Tonabnehmer natürlich viel, dann technisch bessere Mechaniken, die leichter laufen, die besser stimmen. Und solche Dinge.
Ah, okay. Das heißt, es kommen auch Leute zu dir in den Laden und sagen, was sie customizen wollen an der Gitarre? Oder?
Ganz genau.
Ah, okay. Ja,
absolut.
Alles klar. Ja, voll cool.
Ja.
Okay. Gut, ich denke auf jeden Fall, wir könnten noch ein, zwei Lieder uns anhören. Und genau, danach würden wir auch schon in den letzten Teil unseres Interviews kommen.
Sehr gern.
Ja. Also gut. Als nächstes haben wir The Devil Within mit Electric Callboy und Tobias Rauscher. Wer von euch hatte das Lied vorgeschlagen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Ivan war es.
Ja, genau. Tobias Rauscher, weil wir es auch über Gitarren hier haben in diesem Interview. Ne? Tobias Rauscher ist ein Gitarrist, der, ich glaube, mitunter hauptsächlich auch über YouTube bekannt wurde.
Oh.
Der, ich weiß gar nicht, wie man diesen Gitarrenstil beschreibt, vielleicht kennst du das. Also der macht mit Drumming und mit, der übernimmt praktisch die ganze Band mit seiner Gitarre.
Mhm.
Und ja, der ist sehr begabt, meiner Meinung nach, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so der Profi, was Gitarrenkunst angeht. Das kannst du ja dann vielleicht beurteilen. Aber ich bin ein sehr großer Fan, unter anderem von ihm.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Dann hören wir mal rein. So, wir sind jetzt auch schon kurz vor unserem Abschluss vom Interview mit Thorsten Hans von der Tonmalerei Tübingen. Ja, vielleicht noch eine Frage zu den Gitarren, weil wir es davor schon ein bisschen besprochen hatten, wie die konstruiert sind, beziehungsweise ihr habt ja auch darauf geachtet, dass ihr auf regionales Material achtet.
Genau.
Macht das auch einen Unterschied beim Klang, vor allem mit jetzt anderen Gitarren, bei denen vielleicht darauf jetzt nicht spezifisch geachtet wurde? Oder machen unterschiedliche Materialien generell was aus? Also wie kann man sich das vielleicht vorstellen, als jemand, der gar keine Ahnung von Gitarren hat?
Erkläre ich gern. In der Gitarren-Community, die wie gesagt sehr konservativ ist, wird immer so ein bisschen kolportiert, dass unterschiedliche Hölzer, also unterschiedlich klingen.
Mhm.
Das ist nicht ganz falsch, das ist aber auch nicht ganz richtig. Man spricht sogar sozusagen bestimmten Hölzern bestimmte Klänge zu. Also zum Beispiel eine Les Paul ist halt klassischerweise aus Mahagoni mit einer Ahorndecke. Und dem Mahagoni wird zugesprochen, dass es warm klingt und voll. Und die Ahorndecke, die sorgt für die Höhen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz starkes Bild, was ja auch sehr eingängig ist, was aber so einfach nicht stimmt.
Okay.
Ja, also die Hölzer haben zum Beispiel als Gegenbeispiel eine große Variation in ihrem Gewicht. Und da würde ich jetzt eher sagen, verschiedene Gewichtsklassen klingen eben auf eine bestimmte Art und Weise. Also ein schweres, hartes Holz.
Mhm.
Wenn man mal an Xylophon denkt, macht halt so einen hohen Ping-Ton.
Ja.
Und ein weiches, faseriges Holz klingt natürlich so ein bisschen weicher und macht mehr so einen Tock und
okay.
Nicht so einen Ping zum Beispiel. Ne? Und das spiegelt sich auch so ein bisschen wieder in der Gitarre. Was aber viel wichtiger ist, ist wirklich die Gesamtkonstruktion. Also es ist so ein bisschen, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einem guten Essen, also zum Beispiel eine gute Spaghetti Bolognese, kann sich jeder vorstellen, egal ob er sie isst oder nicht.
Ja.
Und dann zu sagen, na, aber die Nudel ist extrem wichtig. Ja, also mit einer durchschnittlichen Nudel kannst du niemals eine gute Bolognese machen.
Ja.
Das ist genauso wie zu sagen, Mahagoni klingt warm.
Ja.
Ja, es hat natürlich eine italienische tolle Nudel aus der Bronzeform, hat natürlich nochmal ein bisschen einen anderen Schmelz. Ich würde aber mal sagen, wenn du das jemandem sagst, was ist denn das jetzt für eine Nudel und der kennt sich jetzt nicht mega gut aus, dann würde er den Unterschied nicht mal mitkriegen.
Das
ja.
kann sehr gut sein, das stimmt.
Also das heißt, das Gesamtpaket muss stimmen. Ich muss als Gitarrenbauer eben darauf achten, nicht nur wie klingt das, sondern auch die Ergonomie, die Leichtigkeit, die, was habe ich für Tonabnehmer drin, passen die Tonabnehmer in ihrer Soundstruktur zu dem, was der ganze Rest liefert, was für Hardware habe ich drauf. Also die Metallteile zum Beispiel, die Brücke und so, das sind wirklich so diese Übergabepunkte, wo von Seite auf den Korpus die Schallwellen übertragen werden. Die sind zum Beispiel, würde ich jetzt noch ein bisschen höher einordnen als jetzt das Holz selbst. Da kann man auch klanglich voll viel machen. Das machen wir auch tatsächlich, dass wir verschiedene Brücken haben aus verschiedenen Materialien. Auch in ihrer so praktisch schlankere Brücken klingen ein bisschen schneller und ein bisschen höhenreicher wie aus dem gleichen Material, wo einfach mehr Material verbaut ist zum Beispiel. Ja. Ne? Das klingt so ein bisschen dicker und massiver. Mhm. Und da kann man dann auch zum Beispiel so eine Gitarre feintunen, indem man da was anderes drauf macht.
Okay, alles klar.
Also das Gesamtzusammenspiel ist wichtig und ich würde dann sozusagen das Gewicht eher priorisieren, weil es halt in der Ergonomie viel mehr ausmacht, als zu sagen, jetzt wollen wir eine bestimmte Holzart da drin haben.
Okay.
Ne? Sinn macht es dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine ganz klassische Gitarre wie eine Strat, die halt ein vorbestimmtes Rezept hat, nämlich Erlekorpus und Ahornhals und Palisandergriffbrett, das jetzt neu erfinden zu wollen und zu sagen, jetzt mache ich aber was, um auf den genau gleichen Klang zu kommen, dann würde ich sagen, gut, dann bleiben wir halt beim klassischen Rezept, da macht es natürlich Sinn. Aber wir haben jetzt zum Beispiel Gitarren gebaut aus Paulownia, das ist ein ganz leichtes Holz, und aus Kirsch mit einem Kirschhals und einem Zwetschgengriffbrett. Mhm. Und diese Gitarre klingt toll und sie klingt richtig. Und wir konnten damit grandiose Ergebnisse erzielen.
Okay.
Und warum denn nicht?
Ne? Ja, eben. Alles klar. Okay, super. Genau. Dann, würde ich sagen, an dieser Stelle würden wir uns schon von dir verabschieden für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wo können denn werdende GitarristInnen dich denn in Zukunft antreffen?
Und zwar, wie wir vorher schon gesagt haben, direkt neben der Jakobskirche.
Mhm.
Also man kennt vielleicht dieses Café Südhang, wenn man das jetzt gedanklich mal als Ausgangspunkt nimmt und dann an der Kirche vorbeiläuft, und dann sind wir dann das nächste Gebäude.
Perfekt.
Ja. Ganz genau. Und wir haben eben neben Gitarren, die wir bauen, machen wir Reparatur, Modifikation, und wir haben auch Anfängergitarren da und solche Dinge. Also das heißt, bei uns kriegt ihr auch Saiten und Kabel.
Super.
Ja, so ein kleines.
Alles klar. Gut, dann verabschieden wir uns auch an der Stelle. Wir waren heute hier an den Mikros und am Pult.
Ivan.
Und David. Wir waren vom Freien Radio Wüstewelle, laufen auf 96,6 MHz und verabschieden uns damit. Tschüss.
Ciao.
Ciao.